Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Letzter Platz beim Eurovision Song Contest. Jetzt würden wir meinen, schlimmer geht's nicht, aber Malik Harris sagt im Nachhinein, 2 Jahre ist es inzwischen her, war das für ihn ein regelrechter Segen?
Davon erzählt er jetzt im Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Auch über seinen Dad sprechen wir ein bisschen. Ricky Harris, den kennen viele von uns von früher, einer der Talkmaster in Deutschland.
Ja, es geht vor allem um Musik. Er liebt Musik wie ja kaum ein anderer und wie nichts anderes. Malik Harris, jetzt zu Gast bei dir, Daniel.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Ja, danke dir, grüß dich.
Einfach mal bei uns am Frühstückstisch hier ist auch nicht schlecht, oder?
Ich lieb's, ja, ich lieb's. Ich bin ja gar nicht so der Frühaufsteher, aber hier bei euch, da stelle ich mir extra gerne einen Wecker.
Ja, an dieses Gefühl, im Radio gespielt zu werden, nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft, daran hast du dich mittlerweile gewöhnt oder nicht?
Nee, null. Also das ist jedes Mal wieder ein Highlight für mich. Man denkt ja immer, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen, man denkt ja immer, irgendwann ist das irgendwie Alltag. Aber ja, bei mir ist das überhaupt nicht so. Also auch wenn ich im Auto sitze und ein Song von mir kommt im Radio, dann muss ich mir erstmal rechts ranfahren, weil ich so Party mache, dass ich das dem Verkehr nicht zutrauen will. Deswegen ist es jedes Mal wieder echt, freue ich mich unfassbar.
Aber dann machst du derzeit relativ viel Party, oder? Im Auto.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen weil ich kann eigentlich gar nicht mehr das Radio anhaben beim Autofahren, sonst komme ich nicht mehr vor.
Das denke ich mir. Heute Abend eben das große Finale der Top 500 auf dem Thermenplatz im Iran. Als wir dich gefragt haben, ob du dabei sein möchtest, da warst du eigentlich gleich Feuer und Flamme dafür, gell, für Südtirol.
Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich noch nie in Südtirol gespielt, ja, und deswegen ist das für mich, ich liebe neue Sachen auszuprobieren und ich liebe es vor allem, neue Orte über die Musik sozusagen kennenzulernen, also über die Leute, die dann kommen, ja, wie die Stimmung ist und mich dadurch quasi an diese neuen Orte irgendwie anzunähern. Das finde ich irgendwie total schön, deswegen freue ich mich mega auf heute Abend.
Wusstest du eigentlich, dass du auch in Südtirol, also bei uns in Italien, relativ viel gespielt hast?
Nee, nicht? Das habe ich nur über dich erfahren, ja, ich habe mich mega gefreut.
Aber wie gut kennst du jetzt Südtirol selbst?
Tatsächlich nicht sehr gut. Ich war selber noch nie, glaube ich, also wir haben mal mit der Familie, wir machen immer mit der Family meiner Mom, das sind so, ich glaube, 20, 30 Leute, also echt eine recht große Gruppe, machen wir immer einmal im Jahr zu Pfingsten so einen Urlaub zusammen und fahren irgendwo in die Nähe mit dem Auto. Ja. Und da waren wir schon in Südtirol, ich glaube 2-mal sogar. Und deswegen weiß ich so ein bisschen diese Naturverbundenheit. Ich bin ja so ein krasser Naturbursche. Ich bin in so einem 800-Einwohner-Dorf aufgewachsen, deswegen ist draußen sein, auf Bäume klettern, Berge und so weiter, das ist so mein Ding. Und dementsprechend, ja, war das irgendwie immer richtig schön, aber sehr viel mehr Zeit habe ich da nie verbracht, deswegen freue ich mich jetzt mega drauf.
Du wirst es lieben, vor allem das heißt auch.
Geil.
Ja, du wirst auf der Bühne stehen, genauso wie Mac Meyer, Simon Rabanza oder auch Toby Romeo. Dabei wirst du deine größten Hits ever, ever, ever zum Besten geben, oder?
Auf jeden Fall, ja klar.
Also wie genau funktioniert das? Ich habe dich schon mal live erlebt in München, das war Hammer.
Danke dir.
Das wird bei uns ungefähr dasselbe sein. Das heißt, 40 Minuten nonstop Vollgas.
Yes, auf jeden Fall. Bei mir gibt's immer nur ein Gas. Und ja, das ist, ich glaube, das Coole ist bei mir, oder was viele Leute vielleicht gar nicht so kennen, ich stehe mal allein auf der Bühne und ich habe ganz viele Instrumente und eine Loopstation. Das kennt man vielleicht von Ed Sheeran, so dieses Gerät, mit dem man quasi live die Songs einspielt und aufnimmt. Und so kann ich quasi alleine immer, dann greife ich zum Bass, dann zu den Drums und am Piano und Gitarre und so weiter und so quasi alleine so eine Band ersetzen. Das ist halt irgendwie relativ cool, weil man, ja, ich glaube, ich merke das immer selber, sogar bei Fans, dass das immer wieder, ja, die da sehr beeindruckt sind, weil sie sehen so, okay, da steht einer auf der Bühne, aber so viel Dinge sind zu hören und zu sehen. Und das dann 40 Minuten durchpowern, das ist einfach das Geilste, das liebe ich.
Ed Sheeran macht das, du machst das. Woran liegt das? Hast du immer schon gesagt, das wäre so jetzt das Ziel, genau so Musik zu machen, oder kam das zufällig?
Das kam zufällig. Ich habe mal in einer Band gespielt, das ist schon echt super lange her, und irgendwann haben wir dann uns auch aufgelöst. Wir sind natürlich im Guten auseinandergegangen, aber ich habe dann so beim Auflösen gemerkt, so irgendwie macht's mir mehr Spaß, wenn ich auf der Bühne so ganz frei bin.
Ja.
Und bei einer Band ist es natürlich so, was auch seine Vorteile hat, aber man muss sich halt viel so abstimmen und sagen, irgendwie, man ist so ein bisschen eingezwängter, als wenn man auf der Bühne alleine ist und einfach alles selber bestimmen kann. Und ich fand diese Flexibilität irgendwie ganz cool. Und hab dann einfach lange überlegt, wie kann ich denn alleine auf der Bühne sein und trotzdem mehr als nur eine Gitarre spielen. Und hab dann von Ed Sheeran so ein Video gesehen, You Need Me, I Don't Need You, in der BBC Live Lounge. Ja. Das gespielt, kann ich auch jedem nur empfehlen, muss man sich mal reinziehen, wo er quasi alleine mit einer Loopstation Akustikgitarre spielt. Und so bin ich dann auf dieses Prinzip von der Loopstation gekommen und habe dann so ein bisschen aus dieser Idee mein eigenes Ding draus gemacht, weil Ed Sheeran macht das, glaube ich, sogar bis heute nur mit Akustikgitarre und Gesangsloops, also Aufnahmen quasi. Und ich habe das dann so ein bisschen erweitert mit so einem eigenen System, dass ich jetzt E-Gitarre, Akustikgitarre, Drums, Piano und Bass alles so und Vocals alles so zusammenbringen kann.
Bedeutet allerdings auch, wenn du einen Fehler machst, dann bist du selbst dafür verantwortlich,
richtig,
oder?
Ja, das stimmt. Passiert auch immer wieder. Und das ganz Gemeine beim Loopen ist, also bei mir ist es ja so, ich habe keinen Löschenknopf. Das heißt, wenn ich live loope und es passiert ein Fehler, dann ist dieser Loop im Song und dann muss ich schauen, entweder der Fehler ist so schlimm, dass ich neu ansetzen muss, oder die Leute müssen einfach die Minuten des Songs einfach mit dem Fehler leben, weil er immer wieder kommt.
Diese Musikgene in deinem Körper, die wurden dir quasi in die Wiege gelegt, oder? Das kann man schon so sagen.
Ja,
dein Vater total, deine Großeltern auch, ja, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Das war immer schon
irgendwie da bin ich auch super dankbar für, dass ich das so mitgegeben bekommen habe. Genau, mein Opa väterlicherseits in den USA war Opernsänger. Tatsächlich auch der erste schwarze Mann, der vor dem Papst in der Sixtinischen Kapelle gesungen hat. Ja, Ralph Junius Harris. Und meine Oma mütterlicherseits hat Klavier gespielt. Mein Vater ist extrem musikalisch begabt, spielt, glaube ich, jedes Instrument so ein bisschen. Und somit war einfach Musik immer schon in meiner Kindheit und beim Aufwachsen immer schon ein wichtiger Teil. Also ich habe eigentlich keine Kindheitserinnerung, in der nicht irgendwie Musik eine Rolle spielt. Und ich habe dementsprechend auch relativ früh angefangen, Musik nicht als Hintergrundgeräusch wahrzunehmen, sondern mich wirklich da total reinzuwerfen, es zu analysieren und verstehen zu wollen, was da passiert, was das so auslöst in einem. Ich weiß noch, ich bin mit der History-Platte von Michael Jackson, das war so einer meiner ersten musikalischen Einflüsse, und habe da alles analysiert, was macht die Gitarre, was ist das alles, und fand das super spektakulär, und so war das quasi gar nicht zu verhindern, dass es irgendwann in die Musikrichtung geht.
Dein Dad, den kennen viele von uns, Ricky Harris.
Yes.
Der lange Zeit auch Talkshows im deutschen Fernsehen moderiert hat. Wie stolz ist er auf dich jetzt, wenn du dich so siehst, was du für eine Karriere hinlegst?
Ja, sehr, sehr stolz. Ich bin da auch super, super froh, dass ich grundsätzlich meine ganze Familie, wir sind extrem eng und ich habe da unfassbar viel Support. Ich weiß auch noch, diese Musikkarriere ist natürlich nicht die safeste, ne? Man weiß ja nicht, wo das hinführt. Und ich weiß noch damals, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, mein Studium abzubrechen und der Musik hinterher zu jagen, da waren meine Eltern die ersten beiden, die gesagt haben, Junge, mach das sofort. Und deswegen bin ich meinem Dad und meiner Mom da auch für immer dankbar. Und bis heute, ich telefoniere jeden Tag mindestens einmal mit meinem Dad. Und er ist immer super involviert und hat immer coole Ideen. Und hat mich auch vor 2 Jahren, glaube ich, war so mein Busfahrer, also hat den Tourbus immer gefahren und so.
Echt,
und das war super cool. Das schweißt total zusammen.
Wir erleben ja gerade hier in diesen Stunden in Südtirol die größte Chartshow ever.
Mhm.
Wenn du jetzt an deine Lieblingssongs ever denkst, welcher befindet sich auf Platz 2 und warum?
Auf Platz 2?
Ja, weil nächste Stunde gibt es Platz 1.
Okay.
Ein bisschen spannend machen.
Also mein absoluter Zweitlieblingssong ever.
Ja.
Boah, das ist gar nicht so leicht. Darüber macht man sich nie Gedanken. Number 2. Ich würde sagen, jetzt mal so relativ spontan, Beat It von Michael Jackson würde ich, glaube ich, da hinsetzen.
Weil,
boah, kann ich jetzt lange erzählen. Ich bin ja grundsätzlich ein riesen Michael Jackson Fanboy. Für mich ist das einer der größten musikalischen Genies aller Zeiten. Und ich finde es Wahnsinn, dass diese alten Songs in Anführungsstrichen bis heute noch so modern sind.
Also immer noch,
ich glaube,
geil
wenn,
sind.
Ja, wirklich. Wenn diese Beat It Intro kommt, dann rasten alle heute noch auf dem Dancefloor aus oder im Konzert, egal wo. Und ja, ich finde, das stimmt alles. Ich finde dieses Gitarrenriff unfassbar geil. Ich finde die Simplizität und dadurch auch dieses Komplexe so geil mit diesem eigentlich einfachen Rhythmus und diesem Beat und diesen Gitarren und so weiter und dieser genialen Melodie und diesem wahnsinnig viel, dieses typische Michael Jackson, dieses Perkussive, da steckt so viel drin. Ich bin ja immer so ein Freak und ziehe mir bei Songs dann immer nur die Vocals auch rein, dass ich mal nur die Vocalspur habe und so. Und da merkt man erst, was da alles passiert. Dann natürlich Eddie Van Halen Solo, das ist meiner Meinung nach eines der krassesten Solos, die es jemals auch geben wird. Und ja, das stimmt alles. Das Video ist geil und die Bilder, die man damit verbindet, da könnte ich jetzt ewig weiterreden. Aber,
also,
bietet es
so eine, aber was macht so ein Song mit dir, wenn du den jetzt im Radio hörst? Was passiert da?
Oh, das
ist es die Freude?
So
oder?
Ja, das ist. Ich bin auch einer, der immer aufdreht. Also ich brauche es dann laut. Ich habe auch extra so ein ganz cooles Soundsystem bei mir in der Karre. Das quasi, wenn dann richtig auftritt, dann bist du wirklich im Song drin und hast es im Kopf. Das ist super geil. Und ja, Michael Jacksons Stimme, diese Produktion, Quincy Jones ist natürlich einer der krassen Produzenten, die es jemals gab. Und dementsprechend, ja, stimmt da einfach alles. Gerade wenn man es aufdreht, dann macht es richtig Spaß.
Jetzt bist du ja ein Bayer.
Yes.
Hast du deshalb vielleicht auch einen ganz besonderen Bezug zu Tirol, Südtirol? Weil du hast mir gerade vorhin erzählt, dass dein Bruder in Innsbruck studiert hat.
Ja, genau. Ja. Wir sind ja quasi Nachbarn. Deswegen, genau, mein Bruder wohnt schon seit, muss ich jetzt mal überlegen, seit 5, 6, 7 Jahren oder so in Innsbruck. Hat da schon studiert, also schon fertig mit Studieren, erneuerbare Energien, und dementsprechend bin ich oft da unten. Und ich glaube, was uns alle so ein bisschen verbindet, ist so diese Naturbezogenheit. Also bei mir ist ja auch so, in Bayern und da, wo ich wohne, jetzt in Landsberg, so eine kleine Stadt im Süden. Wir haben hier alles. Wir haben Berge um uns rum, wir haben Seen, und gerade im Sommer, wobei bei euch, glaube ich, sogar auch der Winter sehr, sehr schön ist, aber bei uns gerade auch der Sommer, das ist einfach, ich muss da raus. Und ich bin da einfach damit aufgewachsen, in Seen springen und irgendwie, weiß ich nicht, rumlaufen, wandern gehen, Fahrrad fahren, Bäume klettern. Das ist so mein Ding, und ich glaube, da sind wir uns alle sehr ähnlich.
Aber du musst mal versprechen, das nächste Mal, wenn du in Innsbruck bist, fährst du noch über den Brenner über, denn dann wird es ganz, ganz schön. Das hören jetzt die Nordtiroler nicht gerne, aber da ein bisschen Spaß mit sein. Durch und durch Musiker, das haben wir vorhin gehört. Wenn du jetzt Freizeit hast, was machst du dann am liebsten? Immer noch Musik?
Ja, tatsächlich. Da bin ich richtig langweilig. Also ich werde oft gefragt, was sind deine Hobbys? Aber es ist alles irgendwie Musik. Also auch wenn man sagt, was machst du denn, um dich mal abzulenken, mal runterzukommen, dann setze ich mich auch an irgendein Instrument und spiele vor mich hin. Deswegen, das ist so einfach, ja, ich weiß nicht, das ist so mein Ding. Und ich habe ja auch das große Glück, dass ich daraus auch so meine Karriere, mein Lebensunterhalt irgendwie damit machen kann. Und es ist irgendwie, Musik ist so vielseitig und kann so viel. Ich kann auch immer allen nur empfehlen, versucht irgendwie ein Instrument zu lernen. Ich sage das auch immer bei Kindern. So mein Neffe, der ist jetzt 7, den sage ich auch immer, Junge, versucht das einfach mal, setz dich mal irgendwo hin und probier mal rum, weil das wird dich dein ganzes Leben lang so erfüllen. Und dementsprechend, ja, ist bei mir auch das Hobby einfach Musik.
Stichwort Urlaub. Wo machst du am liebsten Urlaub?
Boah, eigentlich überall tatsächlich. Dadurch, dass ich so ein Naturtyp bin, also ich bin jetzt nicht der ins schicke Hotel muss, sondern wenn ich irgendwie einen schönen Strand oder schöne Berge habe, viel Natur, dann bin ich da happy. Deswegen mag ich eigentlich alles sehr gern. Ich habe da gar keine Präferenz. Ich bin am liebsten immer wieder woanders. Also ich habe jetzt nicht den einen Ort, wo ich immer wieder hin zurückkehre, sondern probiere gerne alles aus, und das macht am meisten Spaß, finde ich.
13 Jahre jung, glaube ich, da hast du damit angefangen, Songs zu covern, gell? Erstmal mit der Gitarre. Welche Erinnerungen hast du jetzt an diese Zeit, wenn es so richtig losgegangen ist?
Einige. Also ich weiß noch, wie ich mit meinem Taschengeld, das echt sehr gering war, meine erste relativ schäbige Akustikgitarre damals gekauft habe. Aber sie hat den Job gut getan. Ja. Also sie klang vielleicht nicht so schön, aber sie hat mir beigebracht, worum es geht. Und ich habe das mir alles selber beigebracht, so autodidaktisch. Ich hatte mal eine Gitarrenstunde, das weiß ich noch, aber die hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Die hat mir eigentlich nur beigebracht, dass
das
Unterricht
nichts für mich ist. Du hast dir alles selbst beigebracht, von A bis Z. Boah.
Ja. Irgendwie war ich schon immer so der Typ dafür, auch in der Schule damals, ich lerne am besten, wenn ich es in meinem Tempo mache und das lerne, worauf ich Lust habe, weil ich weiß noch, eben bei dieser einen Gitarrenstunde, da ging es dann so drum, Tonleitern zu spielen. Yeah. Ich dachte, ich will Songs spielen, was sind die Tonleitern? Und dementsprechend bin ich, glaube ich, auch heute gar nicht so der super technisch versierte Typ so, aber ich habe halt einen anderen Bezug zu den Instrumenten, und das mag ich ihm auch gern. Und dementsprechend, ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, damals mit meiner Akustikgitarre in meinem kleinen Schlafzimmer und irgendwie genau Songs nachspielen, nach Gehör, und das klingt ganz gut, ich glaube, so stimmt es.
Das wird passen. Jetzt war dein Vater lange Zeit in Deutschland einer der Talkmaster, Ricky Harris. Von seiner Karriere jetzt selbst, hast du da viel mitbekommen oder warst du da ganz einfach zu jung?
Ja, da war ich tatsächlich zu jung. Also es war ja so vor allem Ende der 90er, und ich bin ja 97 geboren. Ja, deswegen,
hast du gar nichts mitbekommen.
Also ich habe noch so diese typischen kleinen Kindheitserinnerungsschnipsel, wie wir irgendwie mit der Family alle vor dem Fernseher sitzen, und ich saß, glaube ich, am Boden, so ist meine Erinnerung zumindest. Mhm. Und wir haben irgendwie seine Show geguckt, das weiß ich noch. Aber für mich hat sich meistens eigentlich sein Promi-Dasein dadurch geäußert, dass, wenn wir irgendwie unterwegs waren, dass Leute zu ihm gekommen sind und ihn irgendwie nach Autogrammen gefragt haben. Und ich habe das damals gar nicht verstanden. Was
wollen die?
Genau. Scheint ja mein Dad irgendwie was Krasses zu sein. Ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Und so hat sich das meistens gespiegelt. Irgendwie.
Was macht er heute eigentlich?
Einiges. Also er hat echt ein krasses, buntes Leben. Ich sage auch immer, man muss ein Buch schreiben, so viele coole Sachen irgendwie erlebt. Und heute ist er an der Schule in Buchloe, wo er wohnt, gleich um die Ecke von Landsberg, wo ich wohne. Ja. An der Schule und gibt auch Cello-Unterricht. Also ist ja immer noch sehr, sehr musikalisch. Geht da auch total drin auf, hat auch ein Kind mit Behinderung, das er begleitet durch den Unterricht. Mhm. Und gerade so diese pädagogische Ader, die erfüllt ihn total. Da ist er auch genau der Richtige für.
Jetzt hast du das geschafft, wovon viele Musiker träumen. Du kannst von Musik leben, verdienst damit Geld. Wie steinig war der Weg bis zu diesem Punkt?
Ziemlich steinig, ja. Ich glaube, also so ganz smooth ist das fast, also ja, fast nicht möglich. Aber ich glaube, das Wichtigste war immer, dass ich wirklich dran geglaubt habe und auch wirklich Leute um mich hatte, die immer gesagt haben, mach das, mach das. Also bei mir ging es vor allem damit los, ich habe nach der Schule studiert und gleichzeitig mit der Musik Songs geschrieben und irgendwie versucht, mich zu verbessern und habe in Bars gespielt und auf Geburtstagen und irgendwie Freunde, die Festivals veranstaltet haben, haben mir dann gesagt, ich kann das spielen und habe gefühlt in jeder Bar gespielt, die es so gibt und vor jeder Art von Menschenmenge zwischen 0 und 15 Zuschauerinnen gespielt. Deswegen kenne ich das total gut, auch auf einer Bühne, kann man es gar nicht nennen, irgendwo in einem Raum zu stehen und das Gefühl zu haben, hey, ich gebe hier alles in diesen Song und keinen scheint es zu interessieren. Die Leute widmen sich eher ihrem Bier. Ja. Und an die Abende kann ich mich sehr, sehr krass gut erinnern. Und irgendwie waren das aber auch die Auftritte, die mich am meisten geformt haben und von denen ich am meisten gelernt habe. Und deswegen bin ich auch super dankbar, dass dieser Weg so steinig war und es so lange gedauert hat, bis ich irgendwie wusste, okay, jetzt kann ich auf eine Bühne gehen und da stehen Tausende von Leute, weil ich eben genau auch die andere Seite kenne. Und ich glaube, das ist gerade bei diesen großen Träumen immer ein Teil davon, dass dieser Weg eben sehr, sehr steinig ist und man sich genau da durchbeißen muss, weil man dann auch irgendwann weiß, es hat sich gelohnt und wenn man zurückblickt.
Und heute kannst du gut davon leben oder sagst du noch, ja, muss querfinanziert werden?
Nee, ich kann super gut davon leben, Gott sei Dank.
Cool. Malik Harris aus Südtirol 1. Es ist jetzt beim Eurovision Song Contest vor 2 Jahren auf den letzten Platz gerutscht. Trotzdem war der Song der meistgestreamte, wenn ich das richtig recherchiert habe, nach dem Siegersong. Mhm. Stimmt das?
Ich glaube, ich schaue immer nicht so auf die Zahlen, aber ich glaube schon, ja. Es war irgendwie...
Das ist krass.
Ja, es ist total abgefahren. Aber das ist auch so ein Ding, das ich auch immer wieder mitgebe, dass oft so Dinge, die auf den ersten Blick wie eine Niederlage wirken, oft genau das Gegenteil sein können. Und für mich war ja auch, weil ich werde oft gefragt, auch heute noch, wie schlimm war das für dich? Ja. Und ich sage immer, hey Freunde, für mich war das eigentlich ein Segen am Ende des Tages. Nicht nur, dass diese ganze ESC-Zeit eine der besten Phasen meines ganzen Lebens war, sondern auch... dieser letzte Platz war ja wirklich, ich glaube bis heute ganz, ganz fest daran, dass ich glaube, wenn ich im Mittelfeld irgendwo gelandet wäre, dann hätte keiner mehr drüber geredet, das wäre irgendwie untergegangen. Aber ich glaube, dadurch, dass es der letzte Platz war, wenn man ehrlich ist, schauen sich die meisten Leute wahrscheinlich den ersten und zweiten und den letzten Platz an und sagen, ja, was ist denn da für ein Quatsch am Ende? Und da war dann eben dieses Feedback, dass die Leute gesagt haben, Moment mal, das ist ja gar kein Quatsch, das ist irgendwie echt ein cooler Song, da steckt was dahinter, das hat eine Message, da ist ein Typ, der den irgendwie repräsentiert, der das ernst nimmt. Und somit hat sich dann dieses ganze Ding so geschiftet, dass ich auf einmal ganz groß, also es war ja wirklich ein riesen Karrieresprung und aus der ganzen Welt unfassbar viele Nachrichten und Anfragen bekommen habe und eben dieser Song so durch die Decke ging. Ich habe ja auch eine goldene Schallplatte dafür bekommen, was ja auch die größte Ehrung ist und dementsprechend, ja, ist das für mich wirklich, kann ich nur sagen, der ESC von A bis Z würde ich genauso mit demselben Ausgang im letzten Platz genauso nochmal machen.
Die Stunden danach waren aber sicherlich nicht einfach. Wer hat dich da am meisten unterstützt oder wie hast du dich trotzdem motiviert?
Ja, die Familie auf jeden Fall. Also ich sag mal, es war eigentlich nur so die erste Stunde, die hart war, weil man da ja noch in dieser Bubble ist und eigentlich nur so dieses, okay, letzter Platz, Riesenscreen und das Gefühl von, die ganze Welt hat's gesehen und es war eine Blamage so ungefähr. Ja. Aber sobald man dann aus dieser Bubble rauskommt, also bei uns war es so, wir haben dann die Arena verlassen, haben dann so eine Afterparty gemacht, im Hotel und es war super schön, mein ganzes Label war da und wir haben ein ganz großes Ding gemacht und mich da überrascht, es war total schön. Und dann habe ich erst mitbekommen, weil dann auch meine Family kam und meinte, Malik, guck mal und haben mir quasi so das Feedback aus aller Welt gegeben und es war wirklich so, die Handys sind irgendwie explodiert, was da alles abging und dann wurde mir klar, okay, krass, irgendwie war das ja Wahnsinn. Mich haben so viele Leute gesehen und die Leute fanden das cool, was ich gemacht habe. Es geht gar nicht um diese Platzierung, sondern es geht darum, was du bei den Menschen auslöst. Und da war am selben Abend noch, war das alles irgendwie vergessen und ich hab's einfach nur gefeiert.
Das Ganze fand ja in Turin statt. Wie hast du diese Stadt jetzt erlebt?
Leider nicht so viel.
Also warst du ja dann wirklich in einer Bubble
und
fertig?
Ja, ziemlich, ja. Also wir waren, glaube ich, einmal haben wir so eine Stadtführung gemacht. Es war auch total schön. Da war es auch wieder so, wie so oft, dass ich mir dachte, oh Mann, ich wäre eigentlich gerne noch ein bisschen länger hier. Aber ja, du bist da wirklich, wir waren 10 Tage dort, quasi mit der Vorbereitung auf den ESC. Da hat man ja, ich weiß nicht, wie oft man da probt und Kameracheck und Lichtcheck und so weiter. Ja. Und dementsprechend, ja, sieht man da tatsächlich leider nicht so viel von den Orten, sondern eher die Arena und irgendwelche Pressestellen.
Jetzt dachte ich schon, du sagst irgendwelche Pressefuzis, so wie dich, Daniel.
Das sind die Schlimmsten.
Wir haben letzte Stunde den Song gehört, der es in deiner persönlichen Playlist auf Platz 2 geschafft hat. Mhm. Michael Jackson, deine absolute Nummer 1 jetzt aber. Und warum?
Meine absolute Nummer 1 aller Zeiten?
Ja.
Ich kann egal welchen Song.
Ever. Egal welchen Song.
Ganz klar Car Radio von 21 Pilots. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja.
Ja.
Kennst du?
21 Pilots kenne ich, aber den Song kenne ich nicht.
Also 21 Pilots, meine... Ja.
Wir hören ganz kurz rein. Think I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Der ist es. Also das ist deine absolute Nummer 1. Warum?
Absolut.
Jetzt wollen wir wissen, warum. Boah,
wie viel Zeit hast du?
Für dich genug.
Also, sehr schön. Also grundsätzlich ist 21 Pilots für mich die absolut größte Band überhaupt. Da steckt so viel drin. Das ist nicht einfach nur Musik, die sie spielen, sondern es sind wirklich Geschichten und unfassbar viele Bilder, die in diesen Songs stecken. Aber gerade dieser Song Car Radio hat mich geprägt und auch inspiriert dazu, Songs wirklich zu schreiben. Also das war so dieses, für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, weil ich weiß noch, da war ich noch in der Schule und bin ja in so einem Dorf aufgewachsen, hatte einen recht langen Schulweg im Bus zu meiner Schule. Und ich weiß noch, da habe ich immer Musik gehört mit Kopfhörern, weil das mich so abgelenkt hat. Und habe dann diesen Song Car Radio entdeckt und in dem Song erzählt er die Geschichte davon, wie ihm jemand sein Autoradio geklaut hat und er seitdem in Stille sitzt, wenn er Auto fährt und was das mit seinem Kopf macht. Das ist unfassbar. Und in derselben Zeit habe ich meine Kopfhörer verloren und hatte natürlich keine Kohle, um mir neue Kopfhörer zu kaufen und bin quasi jeden Morgen ohne Musik in die Schule und am Nachmittag zurück ohne Musik und konnte mich so gut damit identifizieren, mit diesem Gefühl von, die Musik ist nicht mehr da, um mir Ablenkung zu geben, um mich zu beschützen sozusagen und meine Gedanken fangen an so rumzuspringen. Und es war so unfassbar bedeutend für mich, diesen Song zu haben, allein schon dadurch, dass ich wusste, hey, ich bin gar nicht allein mit diesem Gefühl, da gibt's noch jemanden da draußen. Und dieses Gefühl ist 21 Pilots und das Car Radio so in a nutshell. Das ist das, wofür sie stehen. Du bist nicht allein mit deinen Gedanken. Und ich weiß noch damals, als ich eben Car Radio gehört habe und verstanden habe, worum es da geht und was das mit mir auslöst, habe ich gesagt, ich will das auch bei Menschen auslösen können. Ich habe auch so viel in mir schwirren und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten auch so geht und die brauchen vielleicht einfach jemanden, wo sie sagen können, hey, krass, denen geht's ja genauso wie mir. Mhm. Das schafft so viel Stabilität und Sicherheit bei einem und deswegen habe ich auch angefangen, meine Songs dann so rauszubringen und diese Themen zu finden, über die ich schreiben will und das so wie so eine Selbsttherapie zu sehen und sehe auch heute, was das bei den Leuten auslöst, die sich Songtexte tätowieren, die sagen, sie sind wegen meiner Musik zum Beispiel in Therapie gegangen oder haben ihr Leben umgekrempelt und so weiter und deswegen ist so Car Radio für mich einfach so wie so mein Lebenssong so ein bisschen.
Aber das heißt unterm Strich auch, muss man sagen, so ein Leben ganz ohne Musik für dich total unvorstellbar,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Keine Chance, ja, spinnst du.
Und da respektierst du jede Art von Musik, sagen wir mal Volksmusik auch, oder?
Ja, klar. Ich finde jede Art von Musik.
Aber du kannst jetzt nicht mit den Kasselroter Spatzen beispielsweise anfangen.
Nee, es ist jetzt nicht so. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht so. Weiß ich gar nicht, was ich dann mache.
Ja, aber trotzdem sagst du, das ist Kreativität. Und jeder ist so kreativ.
Das war ja auch immer das, was ich beim ESC gesagt habe, weswegen ich schon vorher gesagt habe, eigentlich ist mir diese Platzierung am Ende egal. Das habe ich ja schon vorher immer in Interviews gesagt und dazu stehe ich auch heute noch, weil ich das Gefühl habe, Musik kann man nicht in gut und schlecht aufteilen, sondern es ist Geschmackssache und es ist irgendwie Kunst und jeder und jede soll das tun, was ihn oder sie erfüllt und deswegen finde ich, jede Musik hat eine Berechtigung, ob es jetzt einem gefällt oder nicht, ist eine andere Sache, das ist natürlich Geschmack, aber eine Berechtigung gibt's und gerade wenn man Leute damit erreichen kann und das tun ja auch alle Volksmusikerinnen und Volksmusiker, dann ist das doch das Beste, was es gibt.
Malik, wir schauen jetzt gemeinsam in deine Zukunft. Was kommt nach deinem Auftritt in Meran, ganz konkret?
Boah, kurzfristig oder langfristig?
Also insgesamt, machen wir mal kurzfristig.
Kurzfristig, alles klar. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem mein Musikvideo in Los Angeles gedreht für die nächste Single. Die kommt jetzt sehr, sehr bald. Ich weiß gar nicht, ob ich schon sagen darf, wie sie heißt, aber ich sag's jetzt einfach Promise. Ja. Und da freue ich mich mega drauf. Das ist ein Song, den ich erst vor kurzem geschrieben habe und der, glaube ich, für mich so total dieses Sommerfeeling zusammenfasst. Dann habe ich eigentlich auch ein komplettes Album geschrieben, tatsächlich in den letzten 2 Monaten ungefähr.
Boah.
Das war auch für mich eine totale Therapie-Session irgendwie. Ja. Alles so zusammenfassen und das ist wirklich so aus mir rausgekommen. Und eine ganz neue Art von Musik, ganz neue Art von Songs und freue ich mich unfassbar drauf, das bald rauszubringen. Dann gehe ich im November auf große Tour, auf die Plain Sights Tour. Werde da dann auch diese ganzen neuen Songs präsentieren und freue mich da mega drauf, jetzt auch schon mich so damit zu befassen, wie werde ich die live umsetzen, alleine. Das ist ja immer wieder so ein neues Projekt, einen Song alleine dann so umzusetzen. Mega, mega cool. Und das sind so die großen, großen Steps, die nächsten.
Du warst ja schon Vorgruppe von Alex Clare oder auch James Blunt. Wer kommt als nächstes? Taylor Swift, weil wir über die großen Ziele gesprochen haben gerade vorhin.
Ja, warum nicht? Also Taylor, wenn du das hörst, sag Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Support-Spielen macht unfassbar Spaß, weil es ist so eine extreme Herausforderung, weil die Leute ja nicht für mich da sind. Ja. Und das finde ich immer super spannend. Ich gehe auf die Bühne und sehe erstmal Fragezeichen, wenn Leute sagen, das ist ja gar nicht Taylor Swift, das ist der Typ. Und die dann so zu überzeugen, dass quasi nach dieser halben Stunde ich die Bühne verlasse und alle ausrasten und sagen, der Typ, den finde ich super. Ja. Das ist immer so mein Ziel und das irgendwie hinzukriegen, das macht einfach total Spaß.
Im August, da wirst du 27, in 10 Jahren mit 37. Da gibt es den Harris immer noch auf der Bühne, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn alles gut läuft, dann auf jeden Fall. Ohne geht nicht.
Und private Ziele, so Familie mit Hund, Haus auch? Oder
genau das eigentlich, ja. Das ist genau vorweggenommen, ja. Vielleicht auch ein paar Hunde, aber ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Familientyp, ich bin ja auch mit meiner Family extrem eng und ich weiß, wie viel Wert das in meinem Leben hat. Und deswegen würde ich das gerne auch selber für mich eine Familie gründen. Das finde ich super schön, also die Vorstellung. Und dann auch mit Hund und Haus und was weiß ich, alles mögliche. Ich bin ja auch so ein Tierfreak, deswegen vielleicht auch ein paar Hunde und Katzen und alles, was es gibt.
Und den Hund, den du heute mitgebracht hast, ist das deiner?
Nee, das ist vom Robin, aber es ist eigentlich...
von deinem Manager.
Genau, aber eigentlich irgendwie auch meiner, weil das ist hier alles so kommunenmäßig.
Das ist doch fein, wenn man wieder abgeben kann.
Richtig, ja, das ist richtig, wenn er schreit und dann weg. Ja,
genau. Lass uns noch ein bisschen über Südtirol sprechen und die Spezialitäten bei uns. Wobei, die sind außen vor, ja fast schon. Berliner Speck, Kasknädel und du lebst relativ vegan.
Ja, ziemlich, ja.
Aus welchem Grund?
Boah, da könnte ich jetzt auch lange drüber reden. Das sind so viele Gründe, um es mal kurz zu machen. Ja. Zum einen bin ich ein unfassbarer Tierfreak und mir sind diese Tiere, ich liebe sie zu sehr, als dass ich sagen könnte, dass ich entweder sie oder ihre Produkte quasi essen will. Zum anderen ist es gut für die Natur. Der Klimawandel wird ja zum größten Teil durch Fleischproduktion und so weiter beigesteuert, Massentierhaltung und so weiter. Zum anderen ist es auch super gesund. Also seit ich vegan lebe, geht es mir viel besser. Also nicht, dass es mir total schlecht ging vorher, aber es ist nochmal wirklich ein Shift, dass man sagt, so die letzten 15% irgendwie Power hat man auf einmal.
Seit wie lange machst du das schon jetzt?
Gute Frage.
Ist schon lang.
3 Jahren sowas, 2-3 Jahren sowas, schätze ich mal, ja. Es war auch relativ straight, also ich habe früher Fleisch und alles gegessen, ich bin ja halb Amerikaner, das heißt ein gutes Barbecue war ganz normal und das war dann ein relativ klarer Shift von einem Tag auf den anderen eigentlich. Ich habe dann noch so ein bisschen ab und zu mal Käse und so weiter. Ich glaube, bei mir war auch der Vorteil, dass es mir nicht so schwer fiel, mich so von Käse und so weiter zu trennen, aber ich muss sagen, es war eine der besten Entscheidungen überhaupt und ich bin da super froh drüber.
Rauchst du?
Nee.
Alkohol?
Ja.
In Maßen.
Ja, in Maßen.
Also mit dir wird's lustig heute Abend. Jetzt noch unser Finale und das kennen Sie, das gibt's immer hier bei uns mit dem Frage- und Antwortspiel. Also einfach meine Sätze komplettieren.
Okay.
Musik ist für mich.
Boah, das ganze Leben.
Ich liebe
Musik und Tiere.
Wenn ich auf der Bühne stehe,
dann geht für mich die Sonne auf und es gibt nichts Besseres, als in den Moment einzutauchen.
Was waren eigentlich dein schlimmster Moment auf der Bühne?
Boah, gibt's auch einige.
Ja, erzähl einen zumindest.
Oh, auf der Bühne. Also ich kann dir einen hinten Moment sagen, das ist eine Mischung aus vor der Bühne und auf der Bühne. Ja. Ich habe nämlich vor einem Jahr, glaube ich, war das, hatte ich einen Riesenauftritt, ich sag mal nicht, was es war, einen Riesenauftritt vor vielen, vielen Leuten und im Changeover, das heißt quasi direkt vor meinem Auftritt, bevor mein Zeug auf die Bühne gebracht wird, ist mein Keyboard ausgefallen, komplett.
Oh.
Und ohne dieses Keyboard kann ich eigentlich 90% meiner Songs nicht spielen, weil ich ja loope und oft ist das Keyboard das erste Instrument. Und dann war so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Da sind tausende Leute, die warten auf mich und jetzt ist das Hauptinstrument ausgefallen. Und dann habe ich tatsächlich, um es kurz zu machen, innerhalb von einer halben Stunde mir ein Keyboard von jemand anders ausgeliehen und all die Loops, die ich eigentlich live aufnehme, im Hintergrund quasi selber schnell aufgenommen. Das heißt, ich habe mein ganzes Konzert ganz schnell eingespielt mit allen Sachen, die dazugehören und dann quasi das live auf der Bühne als Playback dieses Klavier immer abgefeuert und so getan, als würde ich es aber spielen.
Das
hat keiner gemerkt.
Ja, cool.
Also richtig crazy, aber ich habe gezittert ohne Ende, das war die Hölle.
Privat bin ich.
Empathisch und hoffentlich lustig.
Am liebsten lache ich über?
Mich selbst.
Südtirol bedeutet mir.
Oh, Natur und Freiheit.
Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
Höre ich Musik.
Mein Lieblingsinstrument ist?
Oh, das ist gemein.
Meine Stimme.
Das ist wie zu sagen, was der Lieblingskind ist. Das ist echt fies. Ich sag jetzt mal Gitarre, weil damit ging's los.
Ohne Musik?
Ist gar nichts. Ist vorbei.
Wenn ich nicht singen könnte, dann?
Oh, dann wäre ich Produzent.
Es sagen ja die meisten, dass jeder singen kann. Siehst du das auch so? Also ich fange jetzt nicht an zu singen, dann hättest du den Beweis, dass es nicht so ist. Aber
geil. Doch, ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Ja, ich glaube, jeder kann singen. Ja, ich glaube, das ist eine Übung. Also ich kann dir auch Aufnahmen von mir zeigen von ein paar Jahren. Ja. Das ist auch die Hölle. Also ich glaube, es ist einfach nur Übung und dann kriegt man das irgendwie hin. Und jeder hat ja so eine eigene Stimmfarbe. Das ist ja das, was es besonders macht. Auch du. Safe.
Sexy, finde ich.
Oh, meine Freundin.
Die Südtiroler sind.
Oh, ich habe noch nicht so viele kennengelernt, deswegen hoffe ich mal super geil drauf bei Live-Shows.
Bestimmt nie vergessen werde ich.
Das erste Mal, als ich mich im Radio gehört habe.
Meine Familie bedeutet es mir.
Oh, alles kann ich nicht in Worte fassen.
Meine Lieblingsspeise.
Vegane Burger vom Grill.
Mein Lieblingsbuch.
Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari.
Ja, und ich werde auch weiterhin
immer ein offenes Ohr für alle Themen haben und in meiner Musik ehrlich alles ansprechen.
Ja, Malik, wir sehen uns später auf der Südtirol 1 Bühne.
Geil.
Und das letzte Wort hier im Sonntagsfrühstück gehört immer meinen Gästen, damit auch dir.
Oh, bitteschön. Ja. Was soll ich sagen? Ich freue mich unfassbar auf heute Abend. Ich finde es super, super geil, hier in Südtirol mein allererstes Konzert hier zu spielen. Also vielen Dank an dich und an alle, die das möglich machen. Und ich würde sagen, heute machen wir richtig Party.
Ja, ist ja cool, dass er für Südtirol 1 das erste Konzert gegeben hat hier bei uns im Land und auf der Bühne ist er wirklich Hammer.
Ja, vor allem ein netter Musikverrückter, absolut Malik Harris.
Im kommenden Sonntagsfrühstück freuen wir uns dann auf eine Südtiroler Koryphäe.
Jawohl, der Gynäkologe im Land seit einigen Jahren bei uns. Vor allem auf dem Gebiet der Endometriose, ein Leiden, über das wir auch viel zu sprechen haben, mit Dr. Martin Steinkasserer, Busterer Primar der Gyn am Krankenhaus Bozen.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.